So, erstmal hallo. Heute ist der Andreas Ackenheil bei mir und wir werden uns heute über das Thema Hund und Recht unterhalten. Aber bevor wir anfangen, würde ich erstmal vorschlagen, willst du dich einmal vorstellen für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ich bin Andreas Ackenheil, Rechtsanwalt in der Nähe von Mainz, seit mittlerweile über 20 Jahren spezialisiert auf alles, was mit Tieren zu tun hat, also Tierrecht. Und wir setzen uns mit Behörden auseinander, mit Tierärzten. Wir haben sehr viel mit dem Kaufrecht zu tun, Schadensrecht, wenn es eben zu Beißvorfällen kommt. Alles, was eben mit Tieren zu tun hat, Hund, Katze, Pferd, Maus, alles mit dabei. Da sind wir die richtigen Ansprechpartner.
Und ich finde irgendwie, also man vergisst das, wenn man so Hunde sich anschafft, dann denkt man irgendwie noch gar nicht so richtig an rechtliche Dinge, aber es ist ja total wichtig letztendlich. Und ich habe auch damals, als ich angefangen habe, mein Buch zu schreiben, gemerkt, oh, es ist einfach total wichtig, dass ich das mit reinbringe, weil man doch mit Hund öfters mal mit dem Gesetz in Berührung kommt, als man denkt, selbst wenn noch nichts passiert ist. Ich würde mal, wir fangen einfach mal so ganz von vorne an, für alle, die jetzt gerade quasi komplett neu sind. Fangen wir mal bei den simpelsten Dingen an. Ich möchte mir einen Hund holen und ich habe jetzt die Situation, als erstes darf mein Hund eigentlich bei mir in der Wohnung wohnen. Da gibt es ja verschiedene rechtliche Dinge, die ich kennen sollte. Was wäre da zu beachten?
Also grundsätzlich zunächst mal der Blick in den Mietvertrag. Viele Mietverträge haben spezielle Regelungen, an die man zunächst mal gebunden ist. Prinzipiell kann die Hundehaltung von der Zustimmung des Vermieters abhängig gemacht werden. So hat es der Bundesgerichtshof vor einigen Jahren entschieden, hat die rechtliche Situation ein bisschen geändert. Vorher hat es dann geheißen, alles, was so ein kleiner Hund ist, so West Highland Terrier Größe, war automatisch erlaubt. Alles, was größer war, musste extra gefragt werden. Und der Bundesgerichtshof hat da die Entscheidung getroffen, hat gesagt, grundsätzlich darf sie nicht verboten werden, es sei denn, die Hundehaltung der Vermieter hat ein besonderes Interesse. Und was jetzt genau dieses besondere Interesse ist, hatte er nicht explizit festgelegt, sondern hat gesagt, ich stelle mir darunter vor, dass es beispielsweise ein Listenhund ist, ein Kampfhund, für den ich sowieso ja besondere Regelungen beachten muss. Oder wenn in dem Haus jemand ist, der allergisch auf die Hunde reagiert, also eine gesundheitliche Beeinträchtigung, dann wären das so Gründe, weshalb ein Vermieter sagen kann, ich möchte die Hundehaltung hier nicht haben. Aber die Endentscheidung hat der Bundesgerichtshof quasi den Untergerichten überlassen. Das heißt, wir haben immer wieder Fälle, wo Mandanten kommen und sagen, ich möchte mir einen zweiten Hund dazu holen, darf ich das? Oder ich habe eine gesundheitliche Problematik, der Hund hilft mir, weil er mich daran erinnert, dass ich die Tabletten beispielsweise nehmen muss, weil Hunde gerade, wenn man mit Epilepsie zu tun hat, sehr, sehr feinfühlig sind und dann Signale geben und den Halter dann daran quasi erinnern, Moment, ich muss jetzt wieder meine Medikamente geben. Und das wird dann häufig vor Gericht geprüft und grundsätzlich kann man auch sagen, dass viele Vermieter eben ankommen und sagen, ja, aber der Hund zerkratzt mir den Boden. Da kann man dann argumentieren und sagen, ja, ist aber kein so wichtiger Grund, weil dafür habe ich ja die Tierhalterhaftpflichtversicherung oder ich habe eine Hausratversicherung. Und viele kommen an und sagen, ja, aber der Hund bellt, er ist laut und so weiter. Auch da gibt es ganz klare Rechtsprechung, wie lange ein Hund bellen darf, wann er bellen darf. Und da hat das Amtsgericht in München beispielsweise 2018 entschieden, dass sie gesagt haben, ob der Hund bellt oder nicht, muss man ja erst mal sehen, wenn er angeschafft wurde. Also darf ich zunächst mal den Hund anschaffen. Und wenn er dann zu laut bellen sollte oder zu häufig bellen sollte, dann habe ich ja als Vermieter immer noch mal die Möglichkeit, mit einer Abmahnung beispielsweise zu reagieren.
Aber wie ist das jetzt? Also, wenn ich sehe, auch wenn man so auf Wohnungssuche ist, da steht auch schon ganz häufig, Tierhaltung ist also nicht erwünscht. Das heißt, viele gehen ja schon mit einem Nein rein, was sie ja offiziell dann wohl nicht dürfen. Wie gehe ich das dann am intelligentesten an? Weil ich meine, letztendlich kann der Vermieter ja dann trotzdem mir absagen, weil ich einen Hund habe, ohne das als Grund zu nennen. Darf ich das dann zum Beispiel, dass ich dann am Anfang gar nicht erzähle, dass ich einen Hund habe und das dann erst, wenn ich den Mietvertrag unterschrieben habe, sage, übrigens, ich habe einen Hund?
Naja, die Rechtsprechung ist unterschiedlich. Und das muss dann an der Stelle tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er das Risiko geht und dann sich in einem Kündigungsprozess wiederfindet oder ob er einfach ganz offen damit umgeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man den Hund den man haben möchte oder vielleicht auch hat, einfach ganz klar bezeichnet. Vielleicht Fotos mitnehmen, zeigt, wie der ist.
Oder den Hund mitnehmen.
Zum Beispiel, häufig ist es halt auch so, dass dass die Fantasie plötzlich anfängt. Wenn es dann heißt, ja, der Hund, dann stellt man sich da einen großen Kampfhund vor oder so. Wenn man dann tatsächlich ankommt und sagt, hier, ich habe einen kleinen Cocker Spaniel oder so, dann heißt es auch Gott, wie süß, ja. Wir haben das hier im Umkreis in einer Verhandlung mal gehabt, in einem Wohnhaus sehr viele ältere Menschen gelebt haben, auch das Vermieter-Ehepaar und die Mandantin wollte eben einen Hund haben. Und das Vermieter-Ehepaar, über 80 Jahre alt, hat gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen uns da nicht mehr drauf einlassen. Man hat sich letztendlich vor Gericht getroffen und hat dann einfach vereinbart, nachdem so diese persönlichen Befindlichkeiten abgeklungen waren, hat man sich vereinbart, dass man den Hund mal zum Kaffee mitbringt, ihn kennenlernt und vielleicht klappt das ja dann. Und genau so ist es letztendlich gewesen. Die Vermieter haben den Hund gesehen, waren total begeistert und das Verfahren konnte beendet werden.
Aber es
Also
ist doch.
vielleicht tatsächlich auch mal ein bisschen offensiv damit umgehen, aber auf jeden Fall visualisieren, Fotos zeigen, vielleicht den Hund auch einfach selbst zeigen. Das kann dabei schon sehr gut helfen.
Aber es ist doch auch schade, dass es erst vor Gericht kommen muss, bis man sich mal zum Kaffee trifft, um den Hund mal kennenzulernen, oder?
Ja, sicherlich ist es schade, aber Rechtsanwälte müssen ja auch von irgendwas leben. Nee, Spaß beiseite. Ganz klar, wenn man solche Verfahren vermeiden kann, sollte man sie vermeiden. Überhaupt kein Ding. Und Kommunikation ist da sicherlich das A und O. Aber es gibt halt einfach Situationen, in denen eine normale Kommunikation zwischen den Parteien nicht mehr stattfinden kann. Und dann ist so eine anwaltliche Unterstützung oder eben dann auch ein gerichtliches Verfahren kann da auch unterstützend wirken, ohne dass man jetzt richtig in eine Mediation geht. Aber sowas wäre beispielsweise ideal für eine Mediation geeignet.
Also ich hatte es bei meiner letzten Wohnung auch so gemacht, dass ich es erstmal im ersten Schreiben, wo mein ehemaliger Vermieter mich noch nicht kannte, erstmal gar nicht erwähnt hatte und ihn dann aber zur Besichtigung mitgebracht hatte und dann so, ja, wie ist denn das eigentlich? Ich habe einen Hund und ich habe ihn auch dabei und so. Und dann war das auch nicht so das Problem, weil er dann halt direkt den Eindruck auf den Hund hatte und gesehen hat, okay, er ist wirklich ganz ruhig und ganz lieb und sowas. Das hatte dann ganz gut funktioniert. Aber es ist halt schon, also ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass da Leute sehr skeptisch sind, was ich teilweise auch verstehen kann manchmal, wenn ich auch manchmal die Geschichten höre. Aber es ist halt schon irgendwie schade auch manchmal, auch vor allem, wenn die Nachbarn da Probleme mit haben oder sowas.
So richtig, ja.
Gut, Thema Mietwohnung, Mietvertrag, eine Sache. Das Zweite, wo man ja auch mit Verträgen immer wieder beim Hundekauf so in Kontakt kommt, ist ja so das Thema Kaufvertrag, egal wo ich den Hund herhole. Ich bin ja immer irgendwie mit einem Vertrag konfrontiert, egal ob es ein Hund aus dem Tierheim ist, ob es ein Hund aus dem Ausland ist, ob es ein Hund von einem Züchter ist. Eigentlich egal, ein Kaufvertrag sollte immer sein, selbst wenn er aus zweiter Hand kommt. Das ist ja für beide Parteien sicher. Und ich finde es total schwierig. Ich hatte einmal die Situation gehabt, da war ich bei einem Züchter, habe ich damals einen Hund gesucht, oder sagen wir mal Züchter, in Anführungsstrichen, hatte ich einen Hund gesucht und die hatte damals, ich habe den Hund angeguckt, habe schon gesagt, ja, fände ich gut, würde ich nehmen. Und als ich den Hund dann den Welpen dann holen wollte, war es so gewesen, dass sie mir einen Kaufvertrag vorgelegt hatte und ich habe mir den Kaufvertrag durchgelesen, Gott sei Dank habe ich mir ihn durchgelesen. Und im Kaufvertrag stand auf einmal drinne, dass sie sich das Recht beibehält, diesen Hund den Rest seines Lebens als Deckrüden zu behalten und jederzeit, und ich bin verpflichtet, den Hund jederzeit zur Verfügung zu stellen als Deckrüde. Und dann habe ich halt gemeint, Moment mal, das war so nicht ausgemacht und ich zahle ja auch den vollen Preis für den Hund. Und dann sagte sie, ja, nee, aber sie gibt ihn nicht ab ohne das. Und dann habe ich gesagt, ja, also entweder wir reden darüber und ich zahle zum Beispiel weniger oder nichts für den Hund und sie dürfen dann, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl ihn gerne als Deckrüden haben oder ich kriege den komplett, dann ist das meiner. Und dann hatte sie einen riesen Terz drum gemacht, dann bin ich ohne Hund gegangen, weil ich gesagt habe, nee. Also ist irgendwie eine wichtige Sache. Ich finde es wichtig, mal drüber zu sprechen. Fangen wir mal damit an, was sollte in so einem Kaufvertrag drin sein und warum sollte ich das auf jeden Fall machen, egal wo ich den Hund herhole?
Also man muss vielleicht tatsächlich noch einen Schritt früher anfangen und schauen, wo hole ich den Hund her. Wenn ich den Hund von einem Züchter hole, dann wird das ein Kaufvertrag sein, den man abschließt. Hole ich den Hund aus dem Tierheim, man sollte immer ans Tierheim denken. Dort sitzen viele tolle Hunde, die vielleicht sogar besser werden als ein Hund vom Züchter, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da wird es eher ein Tierüberlassungsvertrag sein. Das heißt, dass ich dann einen Vertrag abschließe, bei dem das Eigentum des Hundes beim Tierheim bleibt oder bei einer Tierschutzorganisation verbleibt. Ist im Grunde genommen klar, weil die Tiere aus dem Ausland kommen oder aus einer besonderen Situation herauskommen und ich muss Zugriff auf den Hund haben. Das heißt, wenn ich als Tierschutzorganisation oder als Tierheim einen Hund vermittle, möchte ich ja regelmäßig nicht, dass er wieder zurückkommt. Ich möchte, dass er dort, wo er hinvermittelt wird, dass es ihm dort auch gut geht. Dann brauche ich Kontrollmöglichkeiten. Ich muss mir die Örtlichkeit mal anschauen. Ich muss schauen oder ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, da häufiger mal hinzufahren, um zu schauen, wie geht's ihm. Und wenn ich dann Problematiken sehe, dass es eben nicht das Haus ist, was versprochen worden ist, sondern es ist die Zwei-Zimmer-Wohnung im achten Stock, oder es wurde mitgeteilt, dass der Übernehmer Nichtraucher ist und dann stellt man dort plötzlich fest, er ist Kettenraucher, also ich habe eine Gesundheitsgefährdung für den Hund, dann muss ich eingreifen können. Und das kann ich nicht, wenn ich einen Kaufvertrag abgeschlossen habe und dann letztendlich das Eigentum übergegangen ist. Deswegen sind das Tierüberlassungsverträge. Darüber macht man sich halt häufig keine Gedanken, weil man denkt, ich hole den Hund aus dem Tierheim, aus der Tierschutzorganisation, dann ist das mein Hund. Und das ist regelmäßig nicht der Fall, weil diese Organisationen halt einfach Zugriffsmöglichkeiten haben müssen. Aber in solchen Verträgen kann beispielsweise drinstehen und steht auch häufig drin, dass nach so einer Eingewöhnungs-Wohlverhaltensperiode, 6 Monate meistens, dann das Eigentum übergeht, wenn in der Zeit nichts aufgefallen ist. Also den Vertrag genau lesen. Kaufe ich jetzt den Hund von einem Züchter, dann hat er natürlich ein Interesse daran, das Eigentum zu übergeben. Ich habe ja auch ein Interesse daran, wenn ich den vollen Kaufpreis bezahle, der häufig wesentlich höher ist als jetzt eine Schutzgebühr. In den Tierüberlassungsverträgen steht auch nicht Kaufpreis drin, sondern Schutzgebühr. Da ist man nicht Käufer, sondern Übernehmer. Im Kaufvertrag beim Züchter, da steht dann der Kaufpreis drin und da wird man auch direkt als Käufer und Verkäufer betitelt. Und da ist es dann an der Stelle einfach so, dass man schauen muss, es gibt das neue Kaufrecht vor wenigen Jahren in Kraft getreten, wo der Verkäufer Hinweispflichten hat, wenn es also in der Ahnenlinie irgendwelche Erkrankungen gegeben hat, die sich auswirken könnten, dann hat er darauf hinzuweisen. Also der Vertrag, der gute Kaufvertrag vom Züchter ist meistens auch viel länger und umfassender als der Tierüberlassungsvertrag, weil ich einfach sehr, sehr viel mehr regle. Und wenn jetzt die Züchterin in deinem Fall beispielsweise sich das Recht vorbehalten hat, den Rüden als Deckrüden einzusetzen, dann kann sie das grundsätzlich machen. Sie darf dann aber erstens mal nicht den vollen Kaufpreis verlangen, denn man braucht ein Äquivalent. Du kriegst ja dann das Eigentum, aber es ist ja insofern belastet mit der Auflage, den Hund jederzeit rauszugeben. Also nicht den vollen Kaufpreis. Und dann muss natürlich auch geregelt werden, wo kommt der Hund hin, wer trägt die Kosten, will man den Hund vielleicht noch auf Ausstellungen präsentieren, damit man höhere Deckgebühren verlangen kann. Das sind solche Dinge, die muss man dann in so einem Vertrag regeln. Ist das jetzt aber ein Züchter, der sich dieses Recht nicht vorbehält, sondern ganz normal einfach den Hund verkauft und in guten Händen wissen möchte, dann hat man auch diese Hinweispflichten und man sollte auf jeden Fall in dem Vertrag dann auch regeln, dass mit dem Hund nicht gezüchtet werden darf. Will ich natürlich selbst mit dem Hund vielleicht eine Zucht aufbauen, dann bietet sich's an, so eine Art Kooperation mit dem Züchter einzugehen und dann ist es ein sogenannter Corona-Vertrag. Da wird dann genau drin geregelt, wer welche Aufgaben, welche Pflichten hat und so weiter. Also daher sind diese Verträge schon differenziert zu betrachten und man muss sie im Detail lesen, um wirklich alles erfassen zu können. War gut, dass du das vorher gelesen hast und deswegen dir wahrscheinlich viel Ärger erspart hast im Nachgang. Und wenn man da Probleme hat, dann sollte man sie einfach prüfen lassen.
Ja, ich sehe das ja auch immer mal wieder. Das ist auch öfters so ein Thema in so Ausland, also Hunde, die vom Ausland kommen, diese Kastrationspflicht, dass man, da steht ganz oft in den Verträgen drin, dass man sich verpflichtet, den Hund noch kastrieren zu lassen, wenn er nicht bereits kastriert ist. Das ist ja gar nicht so einfach rechtlich, richtig?
Ist richtig. Ich kann mir so eine Pflicht natürlich in den Vertrag reinschreiben. aber sie muss immer unter Tierschutzaspekten berücksichtigt werden. Und viele Gerichte sehen das sehr, sehr differenziert.
Ja, also im Tierschutzgesetz steht ja eigentlich drin, dass man einen Hund nicht pauschal einfach kastrieren lassen darf, richtig?
Ist richtig.
Und ist das dann nicht eigentlich gesetzeswidrig, sowas in den Vertrag reinzuschreiben, pauschal?
Grundsätzlich schon. Deswegen gibt es darüber ja auch entsprechende Prozesse, gerichtliche Auseinandersetzungen. Von einem Züchter beispielsweise würde ich so eine Regelung nicht akzeptieren. Ich hätte auch Schwierigkeiten, so eine Regelung drinstehen zu haben von einem Tierschutzverein. Der Tierschutzverein kann natürlich immer noch mal kommen und kann sagen, ja, aber der Hund kommt aus dem Tierschutz und wir wollen ja nicht, dass der Hund oder Nachkommen von dem Hund wieder in den Tierschutz kommen. Das heißt, es wird häufig so argumentiert. Aber rein faktisch gesehen ist es natürlich ein Verstoß gegen Tierschutzgesetz.
Aber was mache ich denn jetzt, wenn das in dem Vertrag drinne steht und ich nicht, weil ich meinen Hund irgendwie nochmal sich fortpflanzen lassen will, sondern einfach, weil ich es aus verhaltenstechnischen Gründen oder sowas keinen Grund sehe oder es auch nicht möchte, weil ich Angst habe, dass der Hund dementsprechend sein Verhalten vielleicht auch ins Negative ändert, darf ich so einen Vertrag dann trotzdem einfach unterschreiben und das ignorieren oder bin ich dann verpflichtet?
Naja, zunächst wird der Vertrag unterschrieben und man ist an den Vertrag gebunden. Aber das Tierwohl steht ja trotzdem an oberster Stelle. Und wir streiten uns ja immer dann um solche Klauseln, wenn das Tierwohl eben gefährdet ist. Wenn der Rüde die ganze Zeit in der Wohnung markiert und völlig durch den Wind ist. Und der Tierarzt kommt und sagt, Kastration ist hier der sinnvolle Weg aus tiermedizinischem Aspekt heraus. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es in dem Vertrag eine Vertragsstrafe? Muss ich den Verkäufer vorher informieren, ja oder nein? Das sind solche Dinge, die dann häufig im Vertrag geregelt werden und die dann eben auch gerichtlich geklärt werden müssen.
Okay, und neben den Sachen, was sind denn so Sachen, wo ich sagen sollte, boah, da muss ich auf jeden Fall drauf achten, weil ich finde, das sind jetzt so Punkte, vor allem so diese kleinen Details, auf die es ja dann anscheinend zum Schluss letztendlich ankommt. Gibt es da so ein paar Sachen, wo man sagt, oh, das sollte auf jeden Fall drin sein oder da sollte ich auf jeden Fall drauf achten?
Naja, von Züchterseite aus, Verkäuferseite aus, will ich natürlich größtmöglichen Druck auf den Käufer ausüben können, damit ich meine mehr Vertragskonstellation umsetzen kann. Also sollte man regelmäßig beispielsweise mit einer Vertragsstrafe arbeiten. Das heißt, wenn sich die Parteien nicht an den Vertrag ordnungsgemäß halten, wenn Meldepflichten, Hinweispflichten missachtet werden, dann entsteht eine Vertragsstrafe. Nicht sonderlich viele Verträge, die privat gemacht werden, beinhalten die. Wenn wir solche Verträge auf den Tisch bekommen, wo so eine Vertragsstrafe dabei ist, dann wissen wir regelmäßig, dass die anwaltlich geprüft waren. Also das ist beispielsweise so etwas. Oder worauf ich natürlich auch Wert lege, wenn ich solche Verträge erstelle, das ist, man weiß ja nie zwischen Verkäufer und Käufer, ob es tatsächlich funktioniert. Der Hund kann beim Käufer letztendlich ja psychisches Problem bekommen, er kann sich nicht wohlfühlen, er kann ein gesundheitliches Problem bekommen, wie auch immer. Dann muss nach meinem Dafürhalten auch einfach geregelt sein, unter welchen Bedingungen kann ich den Hund zurückgeben. Und das kann theoretisch auch mit dem Käufer eine Überforderung stattfinden. Wir hatten so eine Situation mal, wo eine Mutter mit einem kleinen Kind den Hund gekauft hat und ist kurze Zeit danach vom Partner verlassen worden, stand jetzt mit dem Kind und dem Hund alleine da und war komplett überfordert. Und die kam dann zu uns und hat eben gesagt gehabt, könnt ihr mir helfen, dass ich den Hund vielleicht wieder zurückgeben kann? Es fällt mir unheimlich schwer, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Und dann haben wir eben mit der Züchterin gesprochen, die hat Verständnis dafür gehabt und man hat eine vernünftige Regelung gefunden. Solche Regelungen können natürlich im Vertrag auch aufgenommen werden, ob der Hund dann komplett zurückgenommen wird, ob er vielleicht nur in Kommission übernommen wird und weitervermittelt wird, weil klar ist auch, ich habe ja in so einer Konstellation nur die Möglichkeit, ihn entweder ins Tierheim zu geben. Im Tierheim sitzen sehr, sehr viele Hunde schon. Oder ich gebe ihn an den Züchter zurück, der natürlich einen Kundenstamm hat, der teilweise auch Listen hat von Interessenten, der in so einer Konstellation eher die Möglichkeit hat, sagen zu können, ich kann ihn weitervermitteln und zwar in gute Hände dann. Sowas kann und sollte eben auch im Vertrag geregelt werden.
Und die meisten Züchter machen das ja auch, also sie sagen das ja auch und haben oft ja auch so ein, weiß nicht, ob das so richtige Begriff ist, aber Rückkaufrecht, also im Sinne von, dass vielleicht es auch so geregelt ist, dass sie zuerst gefragt werden müssen, wenn der Hund abgegeben wird. Ich habe das jetzt schon öfters mal in Verträgen so mitbekommen und die meisten Züchter freuen sich auch, die sagen, hey, lieber wieder zu uns und wir vermitteln den gut, als dass der dann irgendwo hinkommt oder in ein Tierheim landet oder sowas.
Also man darf die ganzen Züchter nicht alle, salopp gesagt, über einen Haufen werfen. Es gibt
Okay.
sehr, sehr viele ganz seriöse Züchter. Es gibt aber dort auch schwarze Schafe, so wie es bei den Tierschutzorganisationen super toll arbeitende gibt und schwarze Schafe gibt. Bei den Tierheimen genauso. Wir sehen das immer wieder. Und das muss man an der Stelle halt einfach mit berücksichtigen. Der seriöse Züchter, den ich mir ausgesucht habe, von dem würde ich das erwarten. Und der muss natürlich auch ein Interesse daran haben, zu sehen, wie entwickelt sich mein Hund. Weil wir gerade bei den genetisch bedingten Erkrankungen mit gesunden Hunden züchten können. Wir ist vielleicht falsch gesagt, ich züchte nicht, aber wir treten natürlich auch häufig Züchter. Da wird mit gesunden Hunden gezüchtet und trotzdem entsteht einer mit einer genetisch bedingten Erkrankung. Da kann der Züchter nichts dafür. Der hat eine gute Auswahl getätigt. Der hat die Hunde vorher gut gecheckt, vielleicht je nach Rasse auch mit einem Gentest. Was will er noch mehr machen? Und jetzt hat der Hund eine genetisch bedingte Erkrankung, dann muss er informiert werden, weil er muss ja auch die Möglichkeit haben, beispielsweise die Übernehmer aus den, bei den anderen Welpen aus dem Wurf zu informieren und zu sagen, ist das und das aufgetreten? Achtet mal da drauf. Nur letztendlich die Unseriösen, denen es wirklich nur ums Geld geht, die man dann also auch schon in den Bereich der Vermehrer bringen kann, denen wird das vollkommen egal sein. Deswegen ist die Informationsmöglichkeit, die ich als Käufer habe, ja auch immer gegeben. Jemand, also als ich meine Hündin von einer Züchterin geholt habe, meine erste Hündin, die hat mir alles gezeigt. Die hat mir den ganzen Gartenbereich gezeigt. Die hat mir gezeigt, wo die Hündin normalerweise sich aufhält. Ich konnte die anderen Welpen anschauen und so weiter. Das war eine ganz offene Kommunikation. Und wenn man dann eben zu so einem Züchter kommt, der dann plötzlich zwei, drei verschiedene Rassen und verschiedene Welpen von verschiedenen Rassen da rumhüpfen hat, dann können da schon die Alarmglocken schrillen nach dem Motto, Moment, der ist vielleicht nicht so seriös. Dann kann man natürlich sagen, dann nehme ich einen Züchter, der im VDH organisiert ist. Ja, damit in Anführungszeichen diffamiert man die vielen Dissidenzvereine, also die anderen Vereine, die nicht im VDH angegliedert sind, die auch einen sehr guten Job machen. Auch da gibt es natürlich schwarze Schafe, keine Frage. Aber das ist, man braucht einfach ein gutes Gefühl bei dem Züchter. Der seriöse Züchter wird auch vorher eine Kontaktmöglichkeit geben. Bei meiner zweiten Hündin konnte ich nach 5 Wochen mir die Hündin zum ersten Mal anschauen vor Ort, habe dann gesehen, wie sie sich mit den anderen verhalten hat und so weiter. Und bei beiden Hündinnen war das komplett problemlos. Die sind super sozialisiert gewesen, so gut wie möglich. Habe sie natürlich auch nicht nach den gesetzlich vorgeschriebenen mindestens 8 Wochen übernommen, sondern sie waren jeweils mindestens 12 Wochen dort. Und das ist halt auch so ein bisschen. Wenn ein Züchter dann sagt, nach 8 Wochen und die müssen weg, dann würde ich mich persönlich eher für einen Züchter entscheiden, der sagt, ich gebe dir auch die Möglichkeit, die können beispielsweise 12 Wochen da bleiben und gehen dann weg. Und wenn es ein bisschen mehr kostet, dann kostet es ein bisschen mehr. Aber meine persönliche Erfahrung war einfach, dass meine beiden Hündinnen dadurch wesentlich entspannter in den ersten Monaten waren und sich auch super entwickelt haben. Deswegen, das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach die Kommunikation ein bisschen beachten muss, wie wird reagiert, wie wird generell kommuniziert. Und wenn ich kein gutes Gefühl habe, dann sollte ich so einen Vertrag nicht abschließen.
Ja, und das ist auch so ein Thema. Also es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele, die das vertreten, dass die Hunde eben nicht nur 8 Wochen bleiben, sondern eben mindestens mal 10 bis 12. Einfach auch durch das Thema Sozialisierung und ähnliches. Ich habe das jetzt, wir hatten ja so das Thema, ne, damit halt auch der Hund gesund ist. Gentests sind ja auch so eine Sache. Ich hatte einen Bekannten, der hat einen Australian Shepherd gehabt und da kam dann irgendwann raus, dass der einen MDR1-Gendefekt hat. Und die Züchterin, das kam noch nicht vor. Und da hatte ich auch, da war ich dabei, wo er es ihr mitgeteilt hatte. Und da hat sie auch erstmal gesagt, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Aber es war ja faktisch so, es war ja nachgewiesen. Und es war auch nicht schlimm, es war kein Thema, er wollte wieder Geld haben, sonst irgendwas, er wollte es einfach nur mitteilen. Aber da musste sie auch mal schlucken. Ich glaube, das ist natürlich auch für den Züchter gar nicht so einfach, wenn man dann so sagt, hey, da ist jetzt einfach was. Vor allem, wenn er halt verantwortungsvoll züchtet, sage ich mal. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt ich habe jetzt einen Hund und ich merke jetzt wirklich, der hat nicht nur blöderweise jetzt irgendwie einen Gendefekt, sondern der ist jetzt wirklich, der wird jetzt innerhalb weniger Wochen krank. Was für rechtliche Möglichkeiten habe ich denn da jetzt? Was kann ich jetzt machen? Wenn ich den Hund vielleicht auch gar nicht abgeben möchte oder sowas, wenn ich sage, oh mein Gott, eigentlich habe ich mich total verliebt in den Hund, habe ich da irgendwelche Rechte dann zu sagen, okay, ich gehe zum Tierarzt und der muss das irgendwie zahlen oder sowas?
Selbstverständlich habe ich rechtliche Möglichkeiten. Das ist auch im Zivilrecht recht klar geregelt. Das Wichtigste ist, dass ich zunächst mal schaue, was hat mein Hund? Ist es eine Erkrankung, die spontan gekommen ist und sich ganz, ganz schnell entwickelt hat? Also muss ich zuerst dem Hund helfen, bevor ich mich mit dem Züchter auseinandersetzen kann? Oder ist es eine Erkrankung, er fängt an zu humpeln, na, er könnte da vielleicht eine Hüftdysplasie haben, eine Ellenbogendysplasie haben, dann zuerst den Züchter informieren. Wir haben dieses sogenannte Recht der zweiten Andienung, bedeutet Nacherfüllungsmöglichkeit. Ich muss dem Verkäufer die Möglichkeit geben, zu einem recht frühen Zeitpunkt sich mit der Materie auseinandersetzen zu können. Wenn ich jetzt sehe, der Hund läuft nicht rund, dann kann ich ihn natürlich informieren. Ich könnte da sicherlich auch den ersten Arzttermin machen, der sagt mir, Verdacht auf HD. Aber bevor ich den Hund operieren lasse, immer unter der Maßgabe, dass ich keine tierschutzwidrige Situation habe. Der Hund darf nicht leiden in dem Moment. Wenn der Tierarzt sagt, der Hund muss operiert werden, dann ist die Kommunikation mit dem Züchter zweitrangig. Dann habe ich diese Tierschutznotwendigkeit. Wenn ich die aber nicht habe, was ein Anfangsstadium ist, dann den Züchter informieren, ihm die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen, ihm die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern, ein Angebot zu unterbreiten, wie auch immer. Und dann hängt es einfach davon ab, was man möchte. Möchte ich den Hund zurückgeben, dann muss ich den Rücktritt erklären, kann natürlich auch Schadensersatz verlangen. Oder ich möchte den Hund behalten, wenn ich eine gewisse Zeit ihn schon bei mir hatte, wenn also die Bindung da ist. Dann bin ich laut BGH auch nicht verpflichtet, ihn zurückzugeben. Dann kann ich sagen, der Hund ist aber faktisch nicht den vollen Kaufpreis wert. Ich möchte eine Minderung haben, die durch Urteile auch bei vielen Erkrankungen schon festgelegt ist. Und dann kann ich natürlich auch Schadensersatz verlangen. Bei dem Schadensersatz ist es aber immer so, dass ich ein Verschulden brauche. Da muss der Züchter irgendetwas falsch gemacht haben. Also die Konstellation von eben, er hat mit gesunden Tieren gezüchtet und es ist das erste Mal aufgetreten. Da werde ich nur die Minderung geltend machen können, weil der Hund faktisch erkrankt ist, mit einer Erkrankung, die nicht auf mich oder auf meine Haltung und so weiter zurückzuführen ist. Beim Schadensersatz, und das sind Tierarztkosten, sind ja meistens dann der sogenannte Löwenanteil der Kosten, da werde ich Schwierigkeiten haben, das umsetzen zu können. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Kniff, den man dann tätigen kann. Das ist dann die Frage, die dann der Anwalt oder die Anwältin zu klären hat. Aber grundsätzlich erste Kommunikation mit dem Züchter, wenn der ablehnt, dann die ganzen weiteren Maßnahmen durchführen und notfalls entsprechend klagen.
Wie lange habe ich denn das Recht dazu? Weil es gibt ja Krankheiten, wie beispielsweise HD oder ähnliches, die äußern sich ja ganz oft erst so vielleicht, ja, weiß ich nicht, nach der schlimmsten Wachstumsphase oder sowas. Und habe ich denn dann auch noch ein Recht, so nach einem Jahr zu sagen, okay, jetzt hat sich herausgestellt, das ist wirklich ein genetischer Defekt oder ähnliches? Oder ist es dann einfach auch schwierig nachzuweisen, ob das nicht doch an, keine Ahnung, meiner Haltung, Fütterung, was auch immer lag?
Also zunächst mal, eine HD oder eine ED entsteht nicht durch falsche Fütterung und entsteht nicht durch zu frühes sportliches Führen zum Beispiel oder ihn vom Stuhl runterspringen lassen oder so. Die Hunde, die solche Erkrankungen ausbilden, die haben die genetische Vorbelastung. Auch wenn die vielleicht in der Ahnenlinie noch nicht aufgetreten ist oder man sie vorher noch nicht erkannt hat. Aber nur durch falsche Fütterung und so weiter kann das nicht passieren. Das ist häufig ein Argument, was uns entgegengebracht wird, wenn wir Käufer vertreten. Aber das ist schon durch medizinische Studien seit den 70er Jahren feststehend, dass das nicht der Fall ist. Ich kann natürlich diese Erkrankungen begünstigen, indem ich dem Hund zu viel füttere, zum Beispiel. Ja, das geht ja dann auch auf die Knochen und so weiter. Das kann natürlich sein, aber das Ausschlaggebende ist nicht. Das ist dann genetisch bedingt, damit muss er sich auseinandersetzen. Ich habe das auch klar im Gesetz geregelt. Wir haben 2 Jahre Gewährleistung, wenn der Züchter ein Unternehmer ist. Und Unternehmer ist er dann, wenn er das schon häufiger gemacht hat. Wenn es sein erster Wurf ist, dann wird ein Gewährleistungsausschluss mit großer Wahrscheinlichkeit im Kaufvertrag rechtens sein. Dann werde ich Schwierigkeiten haben, das umsetzen zu können. Aber wenn da schon mehrere Würfe da sind, und meistens kriegt man das ja auch mit, weil man mit demjenigen spricht, weil er auf der Homepage ein Gästebuch hat, wo seit Jahren verschiedene Einträge da sind, wo man weiß, er hat das schon mehrfach gemacht, dann bin ich als Käufer geschützt. Dann habe ich 2 Jahre Gewährleistung ab dem Zeitpunkt der Übernahme. Wobei ich so eine kleine Zäsur habe nach 6 Monaten. Das heißt, die Erkrankung muss in den ersten 6 Monaten aufgetreten sein, noch nicht zwingend dem Verkäufer mitgeteilt worden sein, aber sie muss aufgetreten sein, medizinisch diagnostiziert, durch Zeugen belegbar, vielleicht durch Videos, Handyvideos, wie auch immer. Dann wird gesetzlich vermutet, dass der Hund schon bei Übergabe krank war und dann muss der Verkäufer beweisen, dass ihn insofern keine Schuld trifft, dass er also eigentlich alles richtig gemacht hat. Nach den 6 Monaten bis zu den 24 Monaten trifft die Verpflichtung dann den Käufer. Deswegen, wenn solche Erkrankungen auftreten, direkt tierärztlichen Rat einholen, das auch entsprechend belegen lassen und dann innerhalb der ersten 6 Monate habe ich eine bessere Position als von den 6 Monaten dann bis zu den 24 Monaten. Aber die Frist sind 2 Jahre, die 24 Monate. Mit einer Ausnahme beispielsweise, wenn der Züchter die Erkrankung gekannt hat, es also arglistig verschwiegen hat, dann kann die Frist auch auf 3 Jahre hochgesetzt werden. Aber das sind Einzelfälle, die man sich dann im Detail anschauen muss, um so eine Arglist nachzuweisen. Und zwar so nachzuweisen, dass es ein Gericht überzeugt, das ist nicht immer einfach. Das ist teilweise sogar sehr, sehr schwierig. Deswegen innerhalb dieser 24 Monate, wenn da eine Erkrankung vorliegt, hat man durchaus berechtigte Chancen, da was machen zu können. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich den Hund zurückgeben muss, weil ich ja dann die Bindung habe. Das heißt, sich zu entscheiden, den Hund zu behalten und Kosten geltend zu machen, ist absolut geeignetes Mittel.
Gibt es denn sonst noch andere Sachen, auf die ich achten sollte, die, sage ich mal, auf gar keinen Fall drinstehen sollten? So No-Gos in Kaufverträgen? Gibt es sowas auch?
Also es gibt grundsätzlich nichts, was es nicht gibt in den Verträgen. Wir haben Vertragsfreiheit. Wir können da reinschreiben, was wir wollen. Aber was ich beispielsweise so als No-Go finde, das ist, wenn mir vorgegeben wird, dass der Hund nur ein bestimmtes Futter fressen darf oder mir eine bestimmte Verhaltensweise vorgegeben wird. Wenn irgendwas ist, muss ich zu dem Tierarzt XY gehen. Also solche Dinge gehören meiner Ansicht nach nicht in so einen Vertrag rein.
Ist das schon vorgekommen? Also mit dem Futter, das habe ich jetzt schon öfters gehört, aber auch so mit Tierarztbindung und sowas?
Ist auch schon vorgekommen.
Okay. Also ich finde das total verrückt. Deswegen, ich sage auch immer den Leuten, das ist wichtig, ne? Macht das auf jeden Fall. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt einen Hund kaufe, wenn ich das zweite Hand oder ähnliches, und ich mache keinen Kaufvertrag? Also es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, ich gebe den Hund ab und sowas und ja, komm, ich gebe dir den einfach mit. Was für Risiken hat das für mich?
Ich habe die ganz normale BGB-Regelung. Das heißt, das, was ich jetzt gerade schon dargestellt habe, steht im Gesetz drin. Es wird durch den Vertrag konkretisiert, aber das ist normale gesetzliche Lage. Deswegen, ich brauche ja nicht zwingend einen schriftlichen Kaufvertrag. Ich kann als Rechtsanwalt nur anraten, einen schriftlichen Kaufvertrag abzuschließen. weil die gesetzliche Situation greift ja immer. Nur wenn ich eben besondere Regelungen habe, wenn ich jetzt nicht gewerblicher Unternehmer bin, weil es mein erster Wurf ist, dann habe ich natürlich die Möglichkeit und kann die Gewährleistung ausschließen. Das sieht das Gesetz so nicht explizit vor. Ich kann es aber in den Vertrag mit reinschreiben. Und immer dann, wenn ich dem Käufer eine Kompensation gebe, habe ich bessere Eingriffsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich möchte, dass der Hund nach 12 oder nach 15 Monaten auf HD geröntgt wird, weil ich das möchte, dann kann ich das in den Vertrag mit reinschreiben, steht so nicht im Gesetz drin. Ich kann das reinschreiben, muss dann aber auch die Kompensation geben dem Käufer, muss dann sagen, okay, dafür reduziere ich den Kaufpreis, keine Ahnung, 100 oder 200 Euro und übernehme die Kosten. Das kann ich in den Vertrag mit reinnehmen. Deswegen ist für mich der Vertrag immer von besonderer Bedeutung. Und wenn ich aber jetzt kein Freund von so einem Vertrag bin, dann gilt trotzdem die gesetzliche Regelung. Und die kann halt im Einzelfall für mich schlechter sein.
Gab es das schon öfters, dass zum Beispiel ein Hund dann verkauft wurde ohne Vertrag und dann behauptet wurde, ja, ist trotzdem noch mein Hund und ich will den zurück und keine Ahnung?
Es gibt nichts, was es in dem Bereich nicht gibt. Und ich würde es auch mal behaupten, wir machen das hier in der Kanzlei schon seit über 20 Jahren. Wir haben so gut wie alles irgendwo schon mal gesehen. Also dass da Verträge gemacht werden, die unwirksam sind, ist an der Tagesordnung, dass Tiere verkauft werden ohne Vertrag. Und ich meine jetzt noch nicht mal Pferde, weil dort haben wir es ja immer noch, diese schöne Tradition des Verkaufens per Handschlag. Das meine ich jetzt nicht, aber dass Tiere ohne Vertrag verkauft werden, kommt auch häufig vor.
Aber so ein Vertrag kann ja jeder aufsetzen. Also ich brauche dafür ja keinen Anwalt. Ich kann ja einfach, sag ich mal, ins Internet gehen, kann mir was ausdrucken, so einen Standardvertrag mir ausdrucken, das durchlesen und dann sagen, so, das ist jetzt, ich hätte gerne einen Kaufvertrag, ich nehme jetzt den.
Kann man machen.
Ist das denn angeraten? Oder sagt man, nee, man sollte das schon lieber richtig machen?
Das ist definitiv nicht angeraten. Also klar, sich zu informieren übers Internet, keine Frage. Aber so ein Vertrag muss halt einfach auf mich und auf meine, ja, Lebensweise, würde ich mal sagen, abgestimmt sein. Das bietet mir ein Vertrag aus dem Internet nicht. Wir hatten mal eine Mandantin gehabt, die so einen Vertrag abgeschlossen hat als Verkäuferin, hat sich den aus dem Internet runtergeladen. War auch von einer relativ bekannten und vermeintlich seriösen Seite, war aber ein komplett, ja, Standardvertrag. Und dort stand drin, dass man eine Vertragsstrafe in Höhe des doppelten Kaufpreises zu bezahlen hat, wenn bestimmte Situationen eintreten, bestimmte Erkrankungen auftreten. Und darunter dann eben nicht nur die Vertragsstrafe für den Käufer, sondern auch für den Verkäufer. Jetzt hat sie den Hund verkauft, der im Endeffekt an Giardien erkrankt ist. Und man mag jetzt von dieser Erkrankung halten, was man möchte, aber ich kann die grundsätzlich nicht immer ausschließen. Es ist eine sehr häufig verbreitete Krankheit, die ich normalerweise auch ganz gut in den Griff bekomme, es sei denn, es sind halt jetzt wieder besondere Zustände zu Hause beispielsweise, muss halt alles sehr reinlich gehalten werden. Und da gibt es schon das ein oder andere Problem, gerade beispielsweise bei schwangeren Frauen könnte es da gravierenderes Problem geben, aber normalerweise Otto-Normalverbraucher nicht. Und da stand halt drin, wenn der Hund innerhalb der ersten Woche, meine ich, schon ein bisschen länger her, erkrankt, doppelter Kaufpreis. Und der Hund ist an Giardien erkrankt, Käufer kam an, wollte den doppelten Kaufpreis als Schadensersatz haben. Und wie will ich jetzt argumentieren? Es ist der Vertrag, der vom Verkäufer erstellt ist, der aus seiner Sphäre kommt und in der er sich selbst eine hohe Vertragsstrafe aufgebürdet hat. Keine Chance. Und ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass die Mandantin jetzt unbedingt Geld sparen wollte und hat sich den jetzt einfach aus dem Internet rausgezogen. Sie hat ihn sich rausgezogen und hat sich über die Regelungen, die im Vertrag drinstehen, einfach keine Gedanken gemacht.
Mhm.
Deswegen ist es immer davon abzuraten, einfach ungeprüft irgendwelche Verträge aus dem Netz rauszunehmen. Ich rate auch davon ab, bei Züchtern beispielsweise unter Züchterkollegen die Verträge auszutauschen, weil der Vertrag auf die Person und auf das Umfeld, auf die Lebensweise, auf die Zucht, die Voraussetzungen abgestimmt sein muss. Und es mag bei dem Züchter Müller noch passen, bei dem Züchter Meier passt es halt nicht mehr. Und dann sind es die Kleinigkeiten, die da drin stehen. Oder man nimmt sich irgendwelche Textbausteine, ach, das hört sich ganz gut an in dem Vertrag und im anderen Vertrag, ach, das hört sich auch ganz gut an. Und man packt die zusammen und weil sie eben nicht geprüft sind, stellt man dann hinterher fest, die eine Regelung hebelt die andere aus. Deswegen können wir immer nur anraten, die Verträge entweder prüfen zu lassen oder sie sich durch Anwälte direkt erstellen zu lassen.
Jetzt haben wir ja zwei Themen schon durch, die so vor dem Hundekauf stattfinden sollten. Gibt es noch was anderes, was ich noch vor dem Hundekauf rechtlich beachten sollte?
Ja, ich sollte mir Gedanken darüber machen, ob ich in der Lage bin, den Hund ab einem bestimmten Alter mit zum Arbeitsplatz nehmen zu können. Weil jetzt ist es vielleicht Homeoffice, aber ob ich in 3, 4 Jahren noch im Homeoffice tätig bin, weiß ich nicht. Also auch das sollte man mit berücksichtigen. Und man sollte halt jetzt sich überhaupt Gedanken darüber machen, ob ich den Bedürfnissen eines Hundes überhaupt gerecht werden kann. Also nicht nur von der tatsächlichen, sondern eben auch von der rechtlichen Seite her. So wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, dass es mietvertraglich abgesichert ist und so weiter, dass ich mir auch Gedanken drüber mache, nicht nur über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung, sondern generell über mehrere Versicherungen. Ob ich jetzt eine Tier-OP-Versicherung abschließe oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ob ich eine Hausratversicherung abschließe, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber man sollte sich Gedanken drüber machen, um dann einfach für sich selbst festzustellen, brauche ich nicht, wie ist mein Schutzbedürfnis? Das sind solche Dinge, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte. Und natürlich auch sich schon mal Gedanken drüber machen, wo ist der Tierarzt meines Vertrauens? Vielleicht über den die ein oder andere Information mal einholen. Wo ist die Hundeschule meines Vertrauens? Weil man sollte schon in eine Hundeschule gehen, nicht nur zur Sozialisierung, sondern einfach um das Hundhaltergespann zu stärken. Und ich muss ja wissen, wie mein Hund reagiert. Wenn ich rausgehe, spazieren gehe, ins Feld, durch die Stadt oder sonst wie, muss ich wissen, wie mein Hund reagiert. Und da ist es natürlich sehr, sehr von Vorteil, wenn man sich da fachkundigen Rat beispielsweise eingeholt hat. Und dann eben auch weiß, wo sind die Personen, die ich kontaktieren kann, dass ich jetzt nicht 50 Kilometer fahren muss, um zur nächsten Hundeschule zu gehen, zum Beispiel. Solche Dinge einfach gehören für mich mit dazu, wenn ich mir Gedanken drüber mache, mir einen Hund anzuschaffen.
Das wären jetzt auch noch, also die ganzen Versicherungen und sowas wäre jetzt auch noch Thema gewesen, für wenn der Hund dann da ist. Dann gibt es ja nämlich auch eine ganze Menge Zeug, um das ich mich eigentlich noch kümmern muss. An dieser Stelle muss ich mich entschuldigen für den abrupten Break, aber die Folge ist einfach etwas lang geworden. Wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Es gibt einen kleinen Cut und es geht weiter in Teil 2 von Hund und Recht in der nächsten Folge. Dann geht es direkt weiter mit dem Thema, was muss ich alles Rechtliches beachten nach dem Hundekauf. Schaltet also unbedingt wieder ein, es lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut.